Ich würde sagen, es geht bei Gender Studies um ein Dazwischen. Also nicht um das eine und das andere, sondern das Dazwischen. Zwischen Mann und Frau, zwischen männlich und weiblich, zwischen den Geschlechtern, zwischen verschiedenen Frauen. So hat es auch angefangen, ja, eine Frauenbewegung, wo dann schwarze Frauen gesagt haben, ihr sprecht über die Frauen, aber eigentlich meint ihr euch als weiße, mittelständische Frauen.
Herzlich willkommen zum Narabu-Podcast Philosophie im 21. Jahrhundert. Wir interviewen verschiedene Personen aus der Philosophie und angrenzenden Bereichen zu ihrer Arbeit und ihrem Werdegang. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Können Sie sich zu Beginn erst einmal vorstellen?
Ich heiße Marion Mangelsdorf und ich bin Kulturwissenschaftlerin, aber von Herzen bin ich erstmal Philosophin. Was das heißt, sage ich gleich noch. Aber ausgebildet bin ich vor allen Dingen als Kulturwissenschaftlerin und da ist es für mich eigentlich immer am wichtigsten gewesen, wie ich ins Feld gehe. Also wir machen ja sehr viele Feldstudien in der Kulturwissenschaft und für mich ist dieses Thema nicht über die Menschen oder das, was im Feld ist, zu sprechen, sondern vor allen Dingen auch mit dem, was da passiert. Und das heißt, ich verfolge partizipative Ansätze vor allen Dingen. Und sonst kann ich sagen, dass es mir wichtig war, in meiner Doktorarbeit zum Beispiel auch über Tiere zu sprechen, über das Kultur, die lange Kulturgeschichte und auch ambivalente Kulturgeschichte zwischen Wölfen und Menschen. Und auch da war es so ein Thema, dass ich irgendwie mich interessiert habe, gerade dafür, dass sie Grenzen überschreiten, die zwischen Natur und Kultur. Also sie kommen zu unseren Behausungen und das ist ja jetzt auch wieder ein aktuelles Thema, sogar mitten in unsere Städte. Was macht das mit uns Menschen? Und wir haben ja vor allen Dingen auch immer wieder Angst, wenn Grenzen überschritten werden. Und dieses Thema begleitet mich eigentlich mein Leben lang. Also Grenzen, was bedeutet das? Sie auszuloten, an die Grenzen heranzugehen, zu wagen, über Grenzen hinauszudenken. Und ich würde sagen, das verfolge ich eigentlich bis zum heutigen Tag. Und als Philosophin bezeichne ich mich vor allen Dingen auch, und das merke ich immer wieder auch in der Kulturwissenschaft, weil ich wahnsinnig gerne Fragen stelle. Also ich finde, diesen Duktus des Fragenstellens ist ein zutiefst philosophischer und sich vor allen Dingen auch immer noch staunend in der Welt zu bewegen und nicht zu sagen, ich habe alles verstanden, sondern nein, ich staune bis zum heutigen Tag. Und diese Haltung, die damit auch einhergeht, das ist für mich auch eine zutiefst philosophische. Von daher, vom Herzen bin ich es bis heute. Aber ich würde sagen, dass ich vor allen Dingen kulturwissenschaftlich arbeite inzwischen.
Können Sie vielleicht auch kurz erzählen, wie es kam, dass Sie unter anderem Philosophie und Kulturwissenschaften in Berlin studiert haben?
Das hatte erstmal auch ganz persönliche Gründe. Es war nämlich zu der Zeit, als die Mauer fiel. Und da meine Familie aus der Mark Brandenburg kommt und noch bevor die Mauer gebaut wurde, aus der damaligen jungen DDR geflohen war, das heißt auch Grenzgängerinnen waren, hat es mich besonders interessiert, diese politische Zeit mitzubekommen des Aufbruchs. Ich habe die politischen Bewegungen mitbekommen, wo es noch darum ging, einen dritten Weg zu finden zwischen Sozialismus und Kapitalismus, was ja leider gescheitert ist, da einen dritten Weg zu finden. Aber es war unglaublich interessant. Also sowohl auf dieser persönlichen Ebene mitzubekommen, wo kommt eigentlich meine Familie her? Was bedeutete das, damals zu fliehen? Und was bedeutet es jetzt, dass das wieder zusammengeht, was da getrennt wurde? Und wie können wir damit jetzt umgehen? Politisch war das halt auch eine Zeit, wo sehr viel Bewegung war, viele Diskussionen. Wir haben uns ad hoc zum Teil getroffen. Also ich will es nicht missen. Und philosophisch war es vor allen Dingen auch so, ich habe mich immer für die kritische Theorie auch begeistern können und poststrukturalistische Theorien. Und kritische Theorie, da war Albrecht Wellmer in Berlin, es war Axel Honneth in Berlin, Christoph Menke. Ich habe die zum Teil in gemeinsamen Veranstaltungen auch erlebt, wo sie sich dann miteinander gestritten haben, was ganz toll war. Ich finde solche Formate ja auch immer genial, wo man dann so unterschiedliche Denker und Denkerinnen halt auch erlebt, mitbekommt und auch sieht, dass sie sich kontrovers miteinander auseinandersetzen. Also das war mindestens genauso spannend wie das, was im politischen Bereich da passiert ist. Dann habe ich auch Hilge Landwehr kennengelernt, eine feministische Philosophin. Ich meine, es ist auch die erste feministische Philosophin überhaupt in Deutschland, die einen Lehrstuhl bekommen hat. Die hat mich sehr stark geprägt dann auch.
Und was, wenn Sie sagen, was sind heute so Ihre Forschungsgebiete und vor allem auch, welche Themen interessieren Sie ganz besonders?
Mhm. Also ich würde sagen, das, was ich eben schon gesagt habe, alles, was an der Grenze ist und vor allen Dingen auch, dass wir immer wieder eigentlich in Dichotomien, also Gegenüberstellung denken. Mann, Frau, Natur, Kultur, Mensch, Tier. Dazu sagen, warum müssen wir eigentlich immer in Gegenüberstellungen denken? Und was bewirkt es eigentlich, dass wir immer wieder in Gegenüberstellungen denken? Und lasst uns doch mal die Frage stellen, was bedeutet es eigentlich, wenn wir in Gemeinsamkeiten denken? Und da kann ich beim Mensch-Tier zum Beispiel sagen, wir haben eigentlich uns vorgenommen, immer wieder eine Grenze zu ziehen an dieser Vernunftsdebatte, also zu sagen, die Menschen sind rational und sprachbegabt. Deswegen sind sie anders als Tiere und auch höher gestellt. Also das ist ja das Problem, dass wir nicht nur gegenüberstellen, sondern auch immer wieder Hierarchisierungen einziehen. Das eine ist über dem anderen. Und anscheinend soll es so sein, dass weil wir vernünftig sind, sind wir das, und sprachbegabt, können wir uns über die Tiere stellen. Andersrum gefragt können wir ja auch sagen, wir werden alle geboren, wir sterben, wir sind verletzliche Körper. Und das ist eine Gemeinsamkeit. Das bringt uns zusammen und stellt uns vor Herausforderungen, wie wir dieses Leben bewältigen können. Das macht uns aber auch empathisch, weil wir dann plötzlich sehen, so voneinander getrennt sind wir gar nicht. Und wir stellen da auch etwas gegenüber, was sehr vielfältig ist. Also Tiere sind ja, also vom Affen bis zur Amöbe, es fällt darunter alles. Jacques Derrida, ein Philosoph, der auch über das Mensch-Tier-Verhältnis nachgedacht hat, macht es so schön klar, dass das auch ganz schön gewaltsam ist, immer etwas gegen das andere zu stellen. Also von daher, da bin ich immer sehr stark dabei zu sagen, wo können wir denn gucken, wo wir Gemeinsamkeiten haben? Genauso auch in dieser Dichotomie Mann-Frau. Sind es nicht viel mehr Kontinuitäten, die uns prägen? Das heißt, männlich-weibliche Eigenschaften haben wir alle in uns. Daphne Joel, eine Kognitionswissenschaftlerin, spricht inzwischen auch, weil wir ja wissen, dass unser Gehirn Plastizität beinhaltet. Das heißt, es verändert sich davon, dass wir eigentlich ein Gender-Mosaik in unserem Gehirn eher abbilden können, als dass wir von einem männlichen und einem weiblichen Gehirn sprechen können. Also das sind eigentlich die Fragen, die mich besonders interessieren. Mich interessieren dann auch so Neuschöpfungen, Wortneuschöpfungen wie Natur und Kultur, Nature, Culture, wie sie zum Beispiel die feministische Naturwissenschaftsforscherin Donna Haraway verwendet hat. Weil dadurch dann so eine Denkbewegung auch hineinkommt, zu sagen, ah, okay, wir können das gar nicht so sehr voneinander trennen. Wir sind beides, wir sind Naturwesen, wir sind aber auch Kulturwesen. Tiere sind genauso eingelassen in unsere Kulturen und können wir jetzt ganz streng sagen, sie sind nur noch natürliche Wesen, also die wir vernutzen, garantiert nicht mehr. Also so, das sind Fragen, die mich wirklich bewegen.
Sie sind seit 2015 Geschäftsführerin der Freiburger Gender Studies am Zentrum für Anthropologie und Gender Studies eben an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Könnten Sie einmal beschreiben, wie Ihre Arbeit in dieser Position aussieht?
Da möchte ich auch erstmal ein bisschen ausholen, weil das, was ich eben geschildert habe, dass es in Berlin so eine politische Umbruchstimmung war. Genauso war das dann Ende der 1990er Jahre mit den Gender Studies. Also ich war noch in Berlin, es hat angefangen mit so der Frage, sollen wir nicht Gender Studies institutionalisieren? Macht das Sinn? Die amerikanischen Wissenschaftlerinnen, die Gender Studies schon begründet hatten, die schon Zentren gegründet hatten, haben eher gesagt, das führt auch ganz schnell zu einer Ghettoisierung. Das sind dann irgendwie so die Gender-Leute. Die haben aber mit der Universität ansonsten nicht viel zu tun. Passt ein bisschen auch auf. Es gab sehr viele kritische Stimmen, vor allen Dingen von den Berliner ProfessorInnen auch, die gesagt haben, lasst uns doch lieber diese Themen mit aller Selbstverständlichkeit in alle Fächer hineindenken und nicht einen extra Bereich dafür formulieren. Ehrlich gesagt bin ich da immer noch der Meinung, dass das eigentlich der beste Weg ist und dass wir da auch wieder hinkommen sollten. Aber, und jetzt fängt's an, ich bin zu der Zeit auch aufgrund meiner Doktorarbeit nach Freiburg gewechselt. Und zu der damaligen Zeit, das war 1998, gab es einen riesen Studiestreik. Und in dem Rahmen haben einige mitbekommen, dass ich in Berlin so die Anfänge der Institutionalisierung von Gender Studies mitbekommen habe und meinten so, du, kannst du nicht ein bisschen erzählen, mal in so einem Studiestreikkreis, wie das war mit den Gender Studies in Berlin und wie das so vorangeschritten ist und so. Ich gesagt, ja, klar, kann ich machen. Und dann meinen sie, ja, und mach dir doch mal Gedanken, wie könnte das denn in Freiburg aussehen? Und ehrlich gesagt, so als junge, aus Berlin kommende Studentin, die ganzen umstürzlerischen Geschichten da mitgekriegt hat, war ich für Freiburger Verhältnisse, glaube ich, ziemlich frech und habe dann 10 Thesen entwickelt und dachte, ehrlich gesagt, ich komme in einen ganz kleinen Kreis von Leuten und wir diskutieren ein bisschen über diese 10 Thesen. Aber dann war das ganz anders. Ich kam in einen Saal, der war so voll, wie ich es heute mir nicht mehr vorstellen kann. Das heißt, es waren alle Statusgruppen da, also von Studierenden, die sich für das Thema interessiert haben, bis zu Leuten aus dem Mittelbau, die halt einfach Seminare anbieten in dem Bereich. Es waren Dekaninnen und Dekane der verschiedenen Fakultäten da. Es war, damals hieß es noch, die Frauenbeauftragte der Universität vor Ort. Also es war pickepacke voll. Und ich dachte so, oh meine Güte. Wir hatten noch eine Kollegin mit dabei, Beate Rosenzweig aus der Politikwissenschaft. Die hat die ganze Diskussion geleitet. Und dann sind wir mitten reingegangen. Und ich habe meine 10 Thesen einfach frech formuliert. Und am Ende stand jemand auf. Das war Jochen Martin. Und Jochen Martin hatte die historische Anthropologie, es ist damals noch, begründet, also einen interdisziplinären Studiengang. Und ganz zum Schluss hatte ich gesagt, naja, da es ja schon einen interdisziplinären Studiengang gibt, die historische Anthropologie, finde ich, sollten wir alt und jung und aktuelle Themen miteinander in Verbindung bringen, also ein Zentrum für Anthropologie und Gender Studies begründen. Herr Martin stand auf, reichte mir die Hand und meinte, Frau Mangelsdorf, so machen wir es. Naja, danach ist dann noch die Frauenbeauftragte zu mir gekommen und meinte, ob ich denn eine Anstellung hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin eine Kartenabreißerin am Cinemax. Und meinte sie, ja, vielleicht könnte ich mir ja auch vorstellen, an der Universität Freiburg genau die Ideen, die ich jetzt heute formuliert hätte, auch zu entwickeln, auszudifferenzieren. Und ich war dann natürlich so ein bisschen so, okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber genau so war es dann auch. Und ab diesem Tag an haben wir angefangen, die Freiburger Gender Studies zu entwickeln. Das ging dann relativ schnell. Also 1998 war dieser Studienstreik, diese Veranstaltung. Und 2 Jahre später hatten wir das Zentrum für Anthropologie und Gender Studies wirklich begründet. Und bis heute ist das eine Zusammenführung interdisziplinäre Anthropologie und Gender Studies. Ja.
Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, auf Spotify oder Apple Podcast bewertest und mit anderen Philosophieinteressierten teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Unser Podcast finanziert sich nur durch Spenden. Wie du uns finanziell unterstützen kannst, erfährst du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's. Und können Sie da vielleicht noch so ein bisschen den Bogen spannen? Also Sie haben das sozusagen ja wirklich mit aufgebaut. Wie hat sich das jetzt dann entwickelt über die Zeit? Und vor allem, wie sieht auch Ihre Arbeit heute aus, jetzt nach dieser ganzen Zeit?
Ja, also nach diesen, ich sag mal, sehr bewegten ersten Jahren, wo wir auch viel diskutiert haben, ob auch die Zusammenkunft von Anthropologie und Gender Studies wirklich gelungen ist. Das war auch in Berlin eine Diskussion, gerade weil anthropologische Themen ja auch mit dem Nationalsozialismus gar nicht so einfach waren zu beantworten und weiterzuentwickeln und ob die Gender Studies sich da einen Gefallen macht und so. Das sind knirschende Themen. Hat es sich dann eigentlich immer mehr ausdifferenziert. Wir haben auch zum Teil gemeinsam erstmal Tagungen gemacht. Und ich würde sagen, bis zum heutigen Tag ist es ein Feld, das sich wahnsinnig dynamisch entwickelt. Man weiß eigentlich nie, was kommt. Im Moment ist es natürlich sehr stark davon geprägt, dass wir einen öffentlichen Diskurs haben, wo Gender-Themen nicht nur angekommen sind, sondern auch unglaublich viele hitzige Gespräche vonstatten bringen, also mit sich bringen. Alle sprechen im Moment darüber, wie können wir eigentlich gendersensible Sprache ausgestalten? Wollen wir es? Können wir es? Was bringt das mit sich? Ist das schön? Ist es nicht schön? Es gibt manche, wir wissen es, manche Bundesländer, die jetzt entscheiden wollen, dass das gar nicht okay ist, wenn wir das den Schulen und Universitäten vorschreiben wollen. Also es ist unglaublich hitzig diskutiert und das kommt auch in der Universität an. In der Universität kommt es aber vor allen Dingen auch so an, dass junge Menschen unbedingt Gender Studies studieren wollen. Also wir haben starke Masterstudiengänge mit jetzt seit einigen Jahren schon auf jeden Fall 20 Studierenden. Das ist für einen Masterstudiengang viel. Wir kommen oft an unsere Kapazitätsgrenze. Ich merke auch zunehmend, dass es nicht mehr nur Frauen interessiert, sondern dass es jetzt auch immer mehr männlich gelesene Personen sind, die sich für den Studiengang interessieren, inter- und transsexuelle Menschen, also Menschen, die einfach mit dem Thema entweder aus persönlichen Gründen oder weil sie merken, strukturell ist es doch noch nicht alles so rund, wie wir das denken. Also weil wir denken ja immer alle, muss ich mich auch einschließen früher, Gleichberechtigung und so, das haben wir doch schon alles hinter uns. Und umso älter wir werden und umso mehr wir an bestimmte Punkte kommen, Familienleben oder Beruf, merken wir, naja, nee, da gibt es schon noch ganz schön viel zu diskutieren. Also es ist ein dynamisches Feld, es ist im Moment ein unglaublich spannendes Feld. Und ja, das, was ich auch sagen würde, es ist langsam so, dass ich merke, dass auch die, die jetzt nachrücken auf den Professuren oder im Mittelbau, dass es Menschen sind, die doch schon mit einer gewissen Selbstverständlichkeit auch Gender-Themen integrieren. Nicht alle, natürlich gibt es da auch Menschen, die sagen, nee, das finde ich ist ein merkwürdiges Feld, ich möchte damit nichts zu tun haben, aber doch die meisten eine gewisse Selbstverständlichkeit jetzt pflegen. Und das ist, um wieder den Bogen zum Anfang zu schließen, etwas, was mich freut, wenn es doch eher nicht so ausgewiesen ist, sondern etwas ist, was klar ist. Vielleicht da auch noch einen Punkt, das fand ich immer in Berlin auch ganz schön, dass die Debatte nicht immer so lief, dass man zum Beispiel bei einer Publikation unbedingt draufschreiben musste, das ist jetzt auch Frauen- und Geschlechterforschung, sondern dass Themen auch Gender-Themen mit integriert haben, zum Beispiel das Thema Gewalt. Dass ich durchaus ein Buch schreiben kann über Gewalt und dann nicht dazu schreibe und auch, sondern dass ganz klar ist, Gewalt kann ich nicht, also ein Buch über Gewalt kann ich nicht schreiben, ohne dass ich auch Gender-Themen und sexualisierte Gewalt zum Beispiel thematisiere. Das ist ein Weg, den finde ich sehr interessant.
Gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück und schauen auf die Grundlage dessen, worüber wir eigentlich gerade sprechen. Worum geht es denn eigentlich bei Gender Studies?
Ich würde sagen, es geht bei Gender Studies um ein Dazwischen. Also nicht um das eine und das andere, sondern das Dazwischen. Zwischen Mann und Frau, zwischen männlich und weiblich, zwischen den Geschlechtern, zwischen verschiedenen Frauen. So hat es auch angefangen, ja, eine Frauenbewegung, wo dann schwarze Frauen gesagt haben, ihr sprecht über die Frauen, aber eigentlich meint ihr euch als weiße, mittelständische Frauen. Warum beachtet ihr unsere Rechte und unsere Bedürfnisse nicht? Also es geht darum, Differenzierung in bestimmte Felder zu bringen, in die Geschlechterdebatte, aber vor allen Dingen eine Geschlechterverhältnisforschung, würde ich es eigentlich immer nennen, die Verhältnisse, die zwischeneinander bestehen. Also es ist eine Frage von Beziehungen, von Strukturen, von Machtkonstellationen, auch von Spannungsverhältnissen. Und wie löse ich sie? Löse ich sie, und da bin ich wieder am Anfang auch, löse ich sie, indem ich sage, das steht gegenüber und gegeneinander? Oder gibt es da nicht viel stärkere Kontinuitäten? Christel Baltes-Löhr spricht zum Beispiel davon, dass es ein Gender-Kontinuum gibt. Ja? Dann bin ich eher in so einem fließenden Übergang, in da gibt es zwei Pole und dazwischen gibt es viele Grauschattierungen. Und wo wir uns da einordnen, ist unterschiedlich. Ja, also so, das ist etwas, was ich sagen würde, was Gender Studies ist. Und nicht ein Festschreiben in Boxen. Also out of the box denken. Überlegen, wie können wir Verhältnisse verändern.
Sie haben ja vorhin schon die hitzige Debatte angesprochen, die aktuell vor allem auch in den Medien sehr präsent ist. Man hört ja leider auch oft von rechts den Vorwurf, dass jetzt Themen wie Gender Studies eigentlich eine ganz neue Erscheinung der sogenannten Woken seien. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf die Entstehungsgeschichte eingehen? Sie hatten gerade schon ein bisschen was angedeutet. Also wie ist eigentlich diese Entstehungsgeschichte des Forschungszweigs Gender Studies? Und Sie hatten es ja auch schon ein bisschen angedeutet, es ist eben nichts, was erst seit 3-4 Jahren oder so ein Thema ist.
Also ich meine, wir können sehr früh zurückgehen, aber ich würde jetzt erst mal da anfangen, dass ich sagen würde, es ist sehr stark aus Gleichstellungsbewegungen heraus, Bürgerrechtsbewegungen, Frauenrechtsbewegungen entstanden. Also es wäre nicht richtig, das zu verleugnen. Natürlich ist es aus politischen Bewegungen entstanden. Genauso wie zum Beispiel auch die Umweltwissenschaften entstanden sind aus dem Bedürfnis, dass wir über unser Naturverhältnis nachdenken sollten, weil Klima- und Naturkatastrophen an die Tür gepocht haben. Genauso ist es auch bei der Geschlechterforschung, dass es ein Thema ist, was durch politische Ungleichverhältnisse ins Leben gerufen wurde. Ich denke, diese Verkürzung auf woke, also ich würde das auch nicht als Schimpfwort benutzen, sondern ich würde sagen, ja, natürlich geht es darum, über Ungleichheiten zu sprechen. Aber ich finde es eine Verkürzung, Gender Studies nur als identitätspolitische Bewegung zu verstehen, sondern es geht wirklich um Machtbeziehungen. Es geht um Ungleichheiten. Es geht darum, deutlich zu machen, in welchen Spannungsverhältnissen stehen wir. Und immer wenn eine Zeit lang eine Gruppe oder mehrere Menschen über andere sich stellen, ob das jetzt über bestimmte Länder und auch Konstellationen ist, oder über Einzelindividuen, dann gibt es irgendwann immer wieder auch die Bewegung zu sagen, wir wollen uns das nicht mehr gefallen lassen. Ja? Wir möchten, dass wir mitsprechen können. Wir möchten, dass wir das Leben gestalten können, so wie wir es uns vorstellen und möchten, also und auch können, wenn wir denn mal gelassen werden. Und wir möchten ein Mitspracherecht an den Bereichen von Familiengestaltung, Berufsgestaltung, also alles das, was uns eigentlich die ganze Zeit auch immer umtreibt als Menschen. Und von daher würde ich sagen, also es ist eine Verkürzung, wenn es nur um Identitätspolitiken geht. Und ich kann es auch ein bisschen erläutern. Also ich meine, in Politikwissenschaften könnte man sich zum Beispiel angucken, was heißt denn feministische Außenpolitik wirklich? Was bedeutet das? Welche Herausforderungen sind damit gegeben? Das, was im Moment auch oft diskutiert wird, ist auch Gendermedizin. Was bedeutet es, dass wir unterschiedliche Körper haben, dass in uns andere Hormone wirksam sind und so Medikamente auch unterschiedlich wirken oder ganz bestimmte Krankheiten andere Symptome aufweisen, die zum Teil, weil die Medizin sich an einem männlichen Normkörper entwickelt hat, bislang gar nicht entdeckt wurden, also beim Schlaganfall oder beim Herzinfarkt. Herzinfarkt ist es so, dass die Symptome bei einer Frau ganz andere sind und dann zum Teil einfach nicht entdeckt werden. Das heißt, es wird eine Bandbreite deutlich. Wir sind unterschiedlich. Wir müssen auf unsere Unterschiede Acht geben. Und nur dann können wir auch wirklich in diesem Fall bessere Medikamente entwickeln, bessere Therapien. Ein anderes Beispiel auch ist, was immer wieder diskutiert wird jetzt, ist, dass Ingenieure und Ingenieurinnen Genderwissen gebrauchen können, um beispielsweise bessere Gurte im Auto zu entwickeln. Ja? Denn wenn das auch nur am männlichen Normkörper entwickelt wird und dann auch nur an einem bestimmten Normkörper, also eine bestimmte Größe, eine bestimmte athletische Figur eines Mannes, also sind dann ja auch nicht alle Männer, ja, wenn sie mal kleiner sind, wenn sie dicker sind, dann sind sie genauso in das mit eingelassen, dass nämlich der Gurt zwickt und zwackt und nicht irgendwie stimmt oder vielleicht sogar hier abwirkt, was im Zweifelsfall bei einem Autounfall lebensbedrohlich sein kann, wie zum Beispiel bei einer schwangeren Frau. was auch schon dazu geführt hat, dass dann entweder starke Verletzungen auch des Fötus entstanden sind. Also ich möchte nur damit ein bisschen deutlich machen, Gender Studies beschäftigt sich mit so viel unterschiedlichen Themen. Es hat sich so ausdifferenziert, dass es auch gar nicht mehr geht, dass ich werde oft auch als Geschlechterforscherin angesprochen, ein Interview zu geben zu unterschiedlichsten Themen, wo ich nur sagen kann, ich bin Kulturwissenschaftlerin und ich habe nur kulturwissenschaftliche Themen in den Gender Studies bearbeitet. Wenn Sie das und das fragen, müssen Sie eine Politikwissenschaftlerin oder eine Literaturwissenschaftlerin oder eine Philosophin der Gender Studies befragen. Also so ist es ein wahnsinnig weites Feld. Und ja, ich denke, das wird in der heutigen Debatte und in der aktuellen Debatte oft nicht gesehen. Es wird zu sehr auf Bestimmtes vereinfacht, verkürzt.
Um nochmal ganz kurz auf diese sogenannte hitzige Debatte, von der wir es jetzt gerade hatten, nochmal einzugehen. Was würden Sie sagen, woher kommt denn eigentlich diese große Ablehnung oder auch die gewissen Vorurteile, die man doch sehr stark erleben kann von gewissen Teilen der Gesellschaft?
Ja, ich glaube, wir sind in einer so starken Veränderung gerade in gesellschaftlichen Prozessen an allen Ecken. Die haben aber erstmal mit den Geschlechterverhältnissen weniger zu tun, sondern die haben was damit zu tun, dass technisch sich sehr viel verändert, also Digitalisierungsprozesse. Wir wissen auch, dass gerade technische Entwicklungsprozesse immer sehr viel damit zu tun haben, dass sich auch wieder Geschlechterverhältnisse verändern. Es ist ja nicht so, dass es immer schon so war, wie es jetzt ist. Zum Beispiel wissen wir, dass das, wie die Geschlechterverhältnisse im Moment gelebt werden, also auch gerade noch eine Gegenüberstellung von, es gibt einen privaten Bereich, es gibt einen beruflichen Bereich, der eine ist stärker männlich konnotiert, der andere ist stärker weiblich konnotiert. Das kommt aus der Industrialisierung. Vorher war das auch nicht unbedingt so. Also von daher, ich würde erstmal sagen, wir sind in einer Zeit des Wandels. Zeiten des Wandels, auch sehr tiefgreifenden Wandels, machen erstmal Angst. Das ist auch ganz klar. Ich glaube, dass uns das auch allen so geht. Nur es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, mit diesen Veränderungsprozessen umzugehen und darüber nachzudenken und auch die Emotionen, die damit hochkommen, sie handelbar zu machen. Und eine Möglichkeit ist natürlich, dass ich es irgendwo hinschiebe und sage, die sind schuld, das. Und das nehme ich schon so wahr, dass jetzt zum Beispiel auch den Gender Studies Themen zugeschoben werden, als würden wir die Macht haben, dass sich Veränderungsprozesse gerade im Geschlechterbereich so tätigen. Das ist ja zum Teil auch aus einer Not geboren. Also, dass Menschen jetzt, egal welchen Geschlechts, wahnsinnig viel arbeiten müssen. Viele machen das gar nicht unbedingt freiwillig. Das heißt, es erodiert etwas in unseren Verhältnissen und zum Teil bringt es die Möglichkeit mit sich, dass Menschen auch sagen, ja, ich möchte auch mehr in den Berufsalltag, ich möchte mehr als Mann zum Beispiel auch in die Kindererziehung mit rein. Ich möchte mir überlegen, wie ich in meinem Körper mich überhaupt fühle und welchen Körper ich haben möchte. Das sind alles Fragen, die jetzt gestellt werden dürfen, die schon immer da waren. Nur jetzt im Moment zu einer Verunsicherung, die sowieso schon da ist, noch on top kommen. Und das andere, zum Beispiel auch mit der geschlechtersensiblen Sprache, wir wissen, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken. Wir wissen, dass es einen Ausschlag gibt, ob ich zum Beispiel über eine Ärztin spreche oder über einen Arzt. Wenn ich nämlich zum Beispiel sage Arzt, dann denke ich sofort an einen Mann. Also da kann man kognitionswissenschaftliche Schnelltests auch machen, wo ich sofort sage, Arzt ist ein Mann. Ist ganz klar, weil wir dieses Berufsbild auch so im Kopf haben. Das heißt, das generische Maskulinum, dass ich nur Arzt sage, aber auch die Frauen meine, stimmt einfach nicht. In dem Moment, wo ich aber sage Ärztin, habe ich klar, ah ja, stimmt, es gibt immer mehr Ärztinnen auch. Ja. Oder halt auch bei Lehrer und Lehrerinnen finde ich das auch immer wieder interessant. Bei Lehrern sind auch die Lehrerinnen mit gemeint. Es ist aber was anderes, ob ich als Vorbild auch, als Lehrerin, einen anderen Gestus vielleicht auch beim Unterricht habe und den Schülerinnen und Schülern auch mitbringen. Genauso, also Role Models, unterschiedliche Arten in der Welt zu sein, dass wir das mitgeben den Menschen, die uns gegenüber sind. Das ist wichtig, Vielfalt überhaupt erstmal ermöglichen zu können und darüber nachzudenken. Also das sehe ich einfach so, dass da Möglichkeiten im Moment sind. Aber ja, es ist auch ganz klar, immer wenn Anstöße für Veränderungen gegeben werden, kommt auch erstmal sowas so, nee, das sind wir gewohnt, das wollen wir so. Und man muss natürlich auch dazu sagen, im Moment sind immer wieder auch extrem starke Herausforderungen da. Ja? Also wie wollen wir unsere Beziehungen leben? Da läuft vieles nicht mehr so rund. Und da kann man dann natürlich mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das sind bestimmte Menschen schuld, die das halt erodieren haben lassen. Aber ich glaube, das sind ja Prozesse, die sind so komplex, die können wir nicht auf einen Punkt reduzieren.
Ich würde gerne noch eine begriffliche Einordnung und Klärung vornehmen. Und zwar hat man ja im Englischen diese Unterscheidung zwischen Gender und Sex. Und im Deutschen haben wir eigentlich dafür nur diesen mehrdeutigen Begriff Geschlecht. Können Sie vielleicht einmal ganz kurz ausführen, worin sich eigentlich diese Begriffe unterscheiden? Also im Deutschen spricht man teilweise ja auch dann von Geschlecht oder eben auch biologischem Geschlecht.
Ja, das eine ist natürlich, dass wir erstmal auf den Körper schauen, dass wir auf die Unterschiede schauen, wie wir als körperliche Wesen auf die Welt kommen. Da gibt es Differenzen, das kann man ja nicht leugnen. Aber was dann aus diesen unterschiedlichen Körpern gemacht wird, das ist eine Frage von Sozialisation, von sozialen Rahmenbedingungen, von Gesellschaft, von Aushandlungsprozessen. Wie Simone de Beauvoir so schön gesagt hat, wir werden halt nicht als Frauen geboren oder wir werden auch nicht als mit einer bestimmten Hautfarbe, das hat sie nicht gesagt, aber das kann man erweitern, mit einer bestimmten Hautfarbe geboren, sondern wir werden eigentlich gesellschaftlich dann zu dem gemacht, was das bedeutet, dass wir untergeordnet werden, dass es nicht eine Gleichberechtigung gibt. Und das, was die Gender Studies dann betiteln, ist im Grunde vor allen Dingen das, was da sozial daraus gemacht wird. Und dass das ein wichtiges Verhältnis ist, zu schauen, was wird aus dem Körper sozial eigentlich und durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen entwickelt. Deswegen ist es schon interessant, das voneinander zu trennen. Im Moment ist die Geschlechterforschung eigentlich eher wieder dabei, dass es ganz gut ist, dass im Deutschen es nicht diese große Unterscheidung, also Sex, Gender ist etwas, was aus dem angloamerikanischen Bereich kam und das Geschlecht eigentlich ganz schön in seiner Mehrdeutigkeit auch nicht mehr diese Dichotomie wieder so aufmacht, weil dann haben wir auch wieder den Körper einerseits und das Soziale andererseits, das ist ineinander verwoben. Manche, also zum Beispiel Sigrid Schmitz und Nina Degele sprechen auch von einem Embodying, also beides ist ineinander verwoben. Das ist ein Prozess. Soziales geht auf den Körper zurück und Körper werden durch soziale Verhältnisse in einer bestimmten Form interpretiert. Damit leugnet man nichts, sondern man macht nur deutlich, dass es in einem Wechselverhältnis passiert. Und Geschlecht macht es eigentlich klar, ja, dass es um beides geht und dass es auch gar nicht auseinander dividierbar ist. Da ist der Körper, da ist eine bestimmte Geschlechtlichkeit und da ist das Soziale, sondern nein, nur im Dialog zwischen diesen beiden entsteht eigentlich das, was wir jetzt als Geschlechter auch vor uns haben.
Und was würden Sie sagen, welche Rolle spielt eigentlich die Queer-Theorie für die Gender Studies?
Ich finde das sehr, sehr wichtig. Ich würde auch so ein bisschen den Vergleich machen wie in den Anfängen der Frauenbewegung, dass schwarze Frauen, darauf habe ich ja auch schon eben hingewiesen, gesagt haben, ihr habt da was vergessen, nämlich uns als schwarze Frauen und habt dadurch ja nur einen Blick auf die Welt und auch auf Rechte, Bedürfnisse gelegt. Genauso ist es jetzt auch durch die Queer Theory, dass dadurch das nochmal erweitert wurde zu sagen, also so wie die Welt konstruiert ist in Mann und Frau und Mann und Frau sind auch sehr stark aufeinander bezogen. Das wird auch immer wieder als Heteronormativität bezeichnet, also dass es eine Norm ist, dass man Heteronorm liebt. Da hat die Queer Theory deutlich gemacht, nein, das muss nicht so sein. Begehren kann auch gleichgeschlechtlich sein. Oder inter- und transsexuelle Menschen haben gezeigt, ja, wir können diesen einen Körper haben. Dieser Körper zeigt uns aber oder oder hat ein, also, oder wir stehen in einem Verhältnis dazu, dass wir merken, in diese beiden Schachteln von männlich und weiblich passen wir nicht rein oder möchten wir uns auch nicht unterordnen. Oder ich spüre, ich bin in dem einen Körper geboren, aber ich würde lieber das, was jetzt sozial als Mann oder Frau bezeichnet wird, da würde ich eigentlich lieber reingehören, weil es halt noch so stark in diesen Boxen ist. Also so, sie haben eigentlich nochmal deutlich gemacht, dass wir blinde Flecken haben und in diese blinden Flecken hineinschauen müssen und forschen müssen, was bedeutet das eigentlich? Und nochmal wieder mehr ausdifferenzieren und selbst kritisch angucken. Ich würde auch sagen, das ist das, was die Gender Studies ganz besonders ausmacht, dass sie immer wieder blinde Flecken anschauen. Dass es immer wieder Menschen gibt, die sagen, wir fühlen uns nicht inkludiert, wir fühlen uns nicht mitbedacht. Bitte schaut da nochmal hin, was bedeutet das eigentlich? Und dadurch kommt das Denken wieder in Bewegung. Und wir sind selbstkritisch genug, immer wieder zu sagen, stimmt, das haben wir nicht mitbedacht. Da gibt's noch was sich erweitern lässt. Und ja, von daher sind die Queer Studies sicherlich ein der Impulsgebenden, um da auch nochmal weiterzudenken. Vielleicht noch ein Begriff oder Terminus, den ich sehr interessant finde, den Nina Degele hier in Freiburg auch geprägt hat, das ist, Gender Studies sind sowas wie eine Entselbstverständlichungswissenschaftsforschung. Und Entselbstverständlichung heißt halt, ne, es ist uns so selbstverständlich, dass wir Mann und Frau sind. Es ist so selbstverständlich, dass ein Mann eine Frau lieben muss und eine Frau einen Mann lieben muss. Darauf ist alles ausgerichtet in unserer Gesellschaft, in der modernen Gesellschaft. Und dazu fragen, aha, ist das so selbstverständlich? Warum ist das eigentlich selbstverständlich? Woher kommt es, dass es selbstverständlich ist? Gucken wir in andere Kulturen oder historische Zusammenhänge? Ist das gar nicht so selbstverständlich? Früher gab es mal das Eingeschlechtermodell. Da war der Penis bei Mann und Frau. Nur bei der Frau war er eingestülpt und beim Mann ausgestülpt. Das heißt, es ist immer auch eine Frage, wie wir auf den Körper gucken. Und das ist historisch, kulturell sehr unterschiedlich. Wir meinen immer, so wie es jetzt ist, war es schon immer. Und das ist die Biologie und das ist die Natur. Auch darauf haben die Queer Studies sehr schön aufmerksam gemacht, dass das einfach nicht stimmt. Dass es im Auge des Betrachters liegt, wie wir auf Körper gucken.
Und warum würden Sie sagen, dass Gender Studies ein trans- und interdisziplinäres Thema ist?
Ja, also viele der Themen kann ich nur inter- und transdisziplinär betrachten. Interdisziplinär, weil es eigentlich immer wieder notwendig ist, verschiedene Fachbereiche mit hineinzudenken. Das muss nicht unbedingt so sein. Es gibt auch durchaus einige Geschlechterforschende, die jetzt zum Beispiel nur aus der Perspektive der Literaturwissenschaften gucken oder nur aus der Perspektive der Politikwissenschaften. Aber ich möchte mal den Bereich auch aufmachen im MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Natur- und Technikwissenschaften, der ja für unsere Gesellschaft auch unglaublich maßgeblich ist. Da können wir gar nicht auf diesen Bereich schauen, ohne dass wir auch sozial- und kulturwissenschaftliche Erkenntnisse mit einbeziehen. Das heißt, wir müssen erstmal schauen, was bedeutet eigentlich, Geschlecht zu konstruieren, herzustellen, so wie ich es eben auch gesagt habe, dass es eine Art und Weise ist, auf Körper zu blicken, eine Art und Weise ist, wie sich Körperlichkeit in unserer Gesellschaft zeigt. Und das hat natürlich ausschlaggebende Momente dann auch für den MINT-Bereich. Wie gucke ich, also jetzt nehme ich wieder die Medizin, wie schaue ich auf diesen Körper? Unterschlage ich einfach, dass wir unterschiedliche Hormonhaushalte haben, weil es einfacher ist, mit dem männlichen Hormonhaushalt ein Medikament zu entwickeln? Also dann verkürze ich etwas. Muss aber im Grunde schon auch die geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlichen Erkenntnisse mit in den Prozess der medizinischen Forschung mit reinnehmen. Oder auch in den Ingenieurwissenschaften. Also ich nehme jetzt einfach mal die Beispiele, die ich eben schon genannt habe. Da ist es einfach wichtig, dass Ingenieurinnen und Ingenieure mit Genderforschenden zusammenarbeiten, die aus den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften kommen, weil da schon vorangetrieben wurde, dass dieses Verhältnis von Körperlichkeit und Sozialem halt ein gewordenes ist. Und wir mit den Artefakten, zum Beispiel mit einem Gurt im Auto, dass wir damit auch Realitäten schaffen, die für die einen gefährlich und für die anderen ungefährlich sein können. Also dass wir Diversität überhaupt uns anschauen. Also von daher, das ist der interdisziplinäre Aspekt. Und der transdisziplinäre Aspekt kommt im Grunde schon immer dadurch rein, dass es auch etwas Politisches ist, dass es darum geht, dass Spannungs- und Machtverhältnisse ausgehandelt werden. Das heißt, es ist nichts, was nur in der akademischen Welt vonstatten geht, sondern weil Geschlechterverhältnisse wirklich so strukturbildend sind. Also auch wieder dieses eine Beispiel. Wir haben da den familiären, auch Care-Bereich, wie wir es jetzt mal so schön sagen, aus dem Englischen. Also der Fürsorgebereich, der Haushaltsbereich, der unbezahlt ist, und auf der anderen Seite die Berufswelt, die Arbeitswelt. Und beide Seiten sind aber aufeinander bezogen. Und das muss man sich erstmal klar machen. Aber das ist etwas, was natürlich in unsere gesellschaftlichen Verhältnisse überall hineinragt und dann im Falle zum Beispiel einer Corona-Pandemie auch politisch und gesellschaftlich evident wird. Da sehen es alle. Plötzlich war wieder erfahrbar, ja, ich bin zwar eine arbeitstätige Frau, aber durch Corona bin ich diejenige, die hier den Haushalt schmeißt, sich um die Kinder kümmert, die Familien- und Freundesgespräche am Telefon klärt. Ich bin diejenige, die hier den Job noch irgendwie handeln muss. Und der Mann kann sich tendenziell schon immer noch besser rausziehen aus all diesen Fragen. Also ich bin mehrfach belastet. Und schon sind wir in Fragen, wie können wir es gesellschaftlich diskutieren, wie können wir es ermöglichen, dass wir da auch über Veränderungen nachdenken. Oder sexualisierte Gewalt ist in diesen Zeiten auch wieder ganz stark Thema geworden. Wir müssen die akademische Welt immer wieder verlassen und auch zu zeigen, unsere Welt ist von Geschlechterverhältnissen geprägt und leider noch oft zu Ungunsten von Kindern und Frauen. Und dann sind wir in einem transdisziplinären Bereich, also transdisziplinär im Sinne von, es ist auch wirklich gesellschaftlich diskutabel. Es ist auch so formuliert, dass es alle Menschen verstehen und nicht nur etwas, was rein in der akademischen Welt und in dieser auch sehr klaren Blase im Grunde miteinander erforscht wird.
Können Sie vielleicht noch kurz ein paar Beispiele nennen, welche Fragen und Problemstellungen eigentlich so aktuell in den Gender Studies erforscht werden?
Da würde ich sagen, also das, was im Grunde jetzt ein wichtiges Thema ist, das nennen wir Intersektionalität. Also dass es nicht mehr nur darum geht, auf Genderfragen, also auf Geschlechterfragen zu schauen, sondern auf dieses Zusammenspiel von Race, Class, Gender. Also wir benutzen da oft die englischen Worte, aber übersetzt könnte man sagen, es geht darum, um Klassenunterschiede, um Schichtunterschiede, woher komme ich, was für eine Herkunft habe ich, dann aber auch, wie ist mein Körper gestaltet, kann ich mich in der Gesellschaft so einbringen, dass ich immer arbeiten kann oder nicht, also bin ich gesund oder krank. Das sind Themen, die hineinragen in Geschlechterfragen auch. Oder wie wird meine Hautfarbe wahrgenommen? Wie werde ich durch meine Hautfarbe diskriminiert? Und dass diese Themen ineinander greifen. Das heißt, ein Mensch, der eine Hautfarbe hat, die in Deutschland immer noch nicht anerkannt oder nicht anerkannt, sondern diskriminiert, Diskriminierung erfährt und dann noch eine Frau ist und dann am besten noch als Kassiererin bei Aldi arbeitet. Das ist klar, dass diese Hierarchisierung nach unten immer weitergeht und Diskriminierungserfahrungen sich potenzieren. Genauso kann es aber auch sein, dass ich eine Women of Color bin, aber sehr gutes Geld verdiene und schon gesellschaftlich sehr stark angekommen bin, an vielen Punkten der Gesellschaft, aber dennoch in meinem Arbeitsalltag Alltagsrassismus erlebe. Also es sind unterschiedliche Kreuzungen, die da in den Blick genommen werden. Und ich würde sagen, das ist eine der Forschungsrichtungen, die für die Gender Studies besonders wichtig sind, weil das Geschlechterthema immer noch wichtig bleibt, aber sich auch erweitert um andere Kategorisierungen, die diskriminierend wirken.
Sie waren von 2017 bis 2020 beteiligt im Sonderforschungsbereich MUSE, gesellschaftliche Ressource, kritisches Potenzial, mit dem Schwerpunkt auf Konzepte, Raumzeitlichkeit und Praktiken als Begleitforschung zu Fragen der Gender Studies, Transdisziplinarität und Verkörperung. Können Sie uns ein wenig über dieses Projekt erzählen?
Auch das war ein interdisziplinäres Projekt. Das heißt, Sonderforschungsbereiche sind meistens große Verbünde von sehr unterschiedlichen Fächern, die auf ein Thema gucken. Und MUSE ist natürlich jetzt erstmal ein sehr antiquiertes Wort. Also was bedeutet das eigentlich? Bedeutet, dass wir wieder in den Blick nehmen, wir brauchen Zeit, um bestimmte Themen zu bedenken, um darüber nachzudenken, um uns zurückzuziehen, um auch Kontemplation zu erfahren, also uns versenken zu können in etwas. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, die in unserer sehr schnelllebigen, auch von sehr viel Druck und Leistung geprägten Gesellschaft nicht unbedingt mehr Raum haben. Und die auch von der Tradition her sehr stark männlich konnotiert sind, sehr stark an ein Privileg hängen, also ich habe Muße, wenn ich es mir halt leisten kann und wenn ich Angestellte habe. Früher waren Sklaven und Kinder, die halt nicht in den Genuss von Muße kamen, aber dafür halt die adligen Männer, ne? Die dann in ihren Bücherbergen sich versenken konnten und durch irgendwelche Herrenhallen warten und miteinander diskutieren konnten. Also es ist klar, es ist eigentlich was sehr Privilegiertes, aber es ist etwas, was wir möglicherweise in unserer Zeit wieder gebrauchen könnten, um nachzudenken über das, was passiert. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir in Veränderungsprozessen uns bewegen. Veränderungsprozesse haben immer auch den Charakter, dass wir sehr schnell das Gefühl haben, wir müssten agieren, aber vielleicht ist das gar nicht das allererste, was wir tun sollten, sondern vielleicht müssten wir auch erstmal uns mit verschiedensten Menschen an einen Tisch setzen und darüber nachdenken, was denn jetzt das Richtige ist. Also in Dialog kommen, miteinander Zeit verbringen, auch erstmal gute, entspannte Zeit, nicht unter Druck und Pressure. Ja, so. Also ich finde, das ist ein Thema, das wirklich extrem stark gesellschaftsrelevant angegangen werden kann. Wir haben erstmal geschaut, wie kann man es überhaupt in die Jetztzeit transformieren. Also wir haben oft davon gesprochen, dass es sich in paradoxen Verhältnissen zeigt. Unproduktive Produktivität, produktive Unproduktivität. Das sind so Begrifflichkeiten, mit denen wir hantiert haben. Weil in MUSE kann ich schon durchaus auch kreativ sein. Oder es ist so, wenn ich in einen guten Schreibfluss komme, dann erlebe ich das auch so als Muße im Moment, ist aber nicht abgegrenzt von Arbeit. Also so, wir haben uns da sehr stark mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten, das in die Jetztzeit zu transformieren, beschäftigt. Oder auch abzugrenzen, zu überlegen, was hat es mit Freizeit zu tun? Es muss ja nicht was anderes als Freizeit, weil Freizeit definiert sich immer im Gegensatz zur Arbeit. Muss es aber eigentlich etwas ganz anderes, eine andere Form von Gesellschaft auch, ja, dass ich mich wirklich in einer Selbstzweckhaftigkeit bewegen kann. Wir sind immer in Zwecken eingebunden. Selbstzweckhaftigkeit, solche Zeiten kennen wir fast gar nicht mehr und Räumlichkeiten. Also das hat schon auch, ich sage immer, politische Sprengkraft, dieses Thema. Ja.
Und was hat MUSE mit Leiblichkeit und Geschlecht zu tun?
Also ein bisschen habe ich es ja eben auch schon angedeutet. Also einmal, dass es überhaupt auch ein Privileg einiger weniger war. Und dass das in unseren heutigen Zeiten natürlich zu fragen ist, wie kann das erweitert werden oder demokratisiert werden, dass MUSE-Räume entstehen, Räume der Kreativität, Räume des Nachdenkens, Räume. Virginia Woolf hat das auch mal so schön gesagt, das ist auch so eine Klassikerin der Gender Studies oder der feministischen Theorie. A room for one's own, also ein Raum für sich selber, wie wichtig der ist. Und das kann ja das braucht ja nicht gerade nur ein Raum zu sein, sondern auch überhaupt mal so ein Gedanken Raum, in dem ich mich bewegen kann, in dem ich frei denken kann, in dem ich mal out of the box denke wieder mal. Und dass das eine wichtige Geschichte ist für die Musseforschung. Das hat etwas damit zu tun, dass wir rauskommen, dass es ein bestimmtes Bild ist, das mit Privilegien behaftet ist, sondern dass ich erweitern kann. Für eine Frau oder für Women of Color oder People of Color kann das einen ganz anderen Ausgestaltung haben. Also ein afrikanischer Wissenschaftler meinte mal, für mich würde das vor allen Dingen heißen Geselligkeit. Ja, dass ich den Tee koche und sich gleich ganz viele oder ein Gericht und gleich ganz viele Menschen sich um den Tisch herum versammeln und wir gemeinsam anfangen zu essen und zu trinken. Das heißt, da kommen auch andere kulturelle Bilder hoch, ja, und sich darüber Gedanken zu machen. Also über Geschlecht, was bedeutet das? Wir können schauen in der Geschichte, war es so, dass wir auf der einen Seite so die kontemplative Versenkung des Mannes, also auch in Bildern haben wir das oft so, ne? Wir sehen so, dass durch Bibliotheken Männer laufen, flanieren, miteinander diskutieren. Das sind so stereotype Bilder, die wir auch im Kopf haben. Oder sich so versenken in Bücherbergen und dann noch einen Globus auf dem Schreibtisch haben. Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich ganz emsige Frauen, die müssen tun, die müssen die Wäsche waschen und so. Also die haben keine Zeit, genau das zu tun. Und da einen Freiraum zu schaffen, das ist Geschlechtergerechtigkeit dann im Grunde zu entwickeln, das aus dieser Dichotomie rauszuholen. Die einen sind für die reproduktiven Arbeiten, Kindererziehung und Haushalten zuständig, die anderen dürfen sich mal aus diesen Verpflichtungen hinaus herausbegeben und auch an den Werten unserer Gesellschaft nachdenken. Also wer gestaltet im Grunde im Moment an runden Tischen, was für Werte für uns wichtig sind? Das würde ich damit auch einhergehend sehen. Und Körperlichkeit, ich sag immer wieder jetzt auch Kontemplation, das ist natürlich etwas, was wir vor allen Dingen mit Denken verbinden. Aber wenn wir wirklich in Muße geraten wollen, hat es natürlich sehr viele körperliche Komponenten. Fühle ich mich wohl in dem Raum, in dem Ensemble, in dem ich mich gerade bewege? Wird es im Grunde auch fast nichtig, wie ich mich fühle? Also ich darf gerade nicht hungrig sein oder ich darf gerade nicht das Gefühl haben, da zerrt jemand an mir, ich habe noch die Deadline, sondern es ist wirklich so, ich komme runter. Mein Körper wird vielleicht sogar uninteressant für die Situation selber und ich kann mich so ganz reingeben. Also, aber das sind alles Momente, die haben sehr viel mit Körperlichkeit zu tun. Aber auch da ist es eigentlich, dass es sehr stark mit Rationalität von der Tradition her gedacht wurde. Also so ein ganz hehres, theoretisches Moment auch hatte.
In einem Artikel schreiben Sie über Muße als Bedingung der Möglichkeit inter- und transdisziplinärer Forschung. Können Sie das vielleicht noch kurz ausführen?
Ja, da würde ich sagen, Muße also ist auch ein Ideal, das eigentlich sehr stark mit der Wissenschaft verknüpft war. Also das Muße-Ideal der Wissenschaft bedeutet, dass ich ins Staunen komme und dass ich ins Fragen gerate und vor allen Dingen, dass das ein dialogischer Moment ist. Entweder ist es ein Dialog mit mir selber, ja, dass ich mich immer wieder ins Verhältnis setze zu meinen eigenen Gedanken und sage, ist das jetzt richtig oder falsch? Da kommt Zweifel auf und mich da dran an diesen Zweifeln entlang auch bewege, um zu einem reiferen Gedanken zu kommen. Das ist aber zu Mußezeiten, also zu Platons Zeiten, jetzt auch in der Antike, eher auch im Verbund mit anderen Philosophen passiert. Ja? Und das ist im Grunde das, was wir in dem Artikel gemeinsam mit Gerd Dressel auch in den Blick genommen haben. Inwieweit bräuchten wir in der heutigen Wissenschaft nicht auch viel mehr Dialogformate, also wirkliche Dialogformate. Und wirkliche Dialogformate heißt, dass wir in ein Gespräch kommen, wo wir uns erstmal auch verstehen, uns nicht Begrifflichkeiten an den Kopf werfen, sag ich mal, die so sehr aus meiner eigenen wissenschaftlichen, aus meinem eigenen fachlichen Bereich kommen, dass der andere Mühe hat, mir zu folgen, sondern dass wir versuchen, erstmal einen Phänomenbereich zu umkreisen, aus verschiedenen Perspektiven anzuschauen und gemeinsam etwas zu entwickeln, etwas Drittes, dass wir sagen, es geht nicht darum, unsere Fachkompetenzen hier kompetitiv, also so in so einem Schlagabtausch auch, ich bin hier der Bessere und Stärkere und weiß eigentlich mehr Bescheid, sondern nein, es entsteht wirklich nur dadurch, dass wir beide diese Perspektiven einbringen und dadurch entsteht ein neuer Blick auf dieses Phänomen. Und das ist etwas, was eigentlich eine sehr schöne Art und Weise der Inter- und Transdisziplinarität bedeutet, weil wir dadurch Fachgrenzen auch erstmal begreifen, aber auch aufbrechen, merken, okay, wie rede ich als Wissenschaftlerin, vielleicht auch mit Menschen, die nicht aus der Wissenschaft kommen, wie muss ich da bestimmte Sachen benennen, um verständlich zu sein. Also wirklich jederzeit immer wieder auch darüber nachzudenken, wie kann ich dialogfähiger werden. Das ist eine Kompetenz, die wir im Moment nicht wirklich haben. Es fällt uns sehr, sehr schwer, von dem einen Fach zum nächsten zu kommen und mit Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Genauso fällt es uns schwer, wenn wir die universitären Hallen verlassen, mit Menschen aus der Gesellschaft zu sprechen, die aus unterschiedlichen Kontexten kommen und unterschiedliche Erfahrungen haben. Und das würde ich sagen, dafür brauchen wir Mußeräume, Kommunikationsräume, Freiräume, dritte Räume. Vielleicht auch mal jenseits der Universität, weil immer, wenn ich Menschen, die von außerhalb der Universität kommen, in die Universität einlade, habe ich oft und ganz schnell das Gefühl, dass sie schon merken, oh, hier wird eine Hierarchie aufgebaut, hier fühle ich mich nicht wirklich wohl. Das heißt, eigentlich muss ich eher den Raum verlassen, woanders hingehen, etwas schaffen, wo eine andere Atmosphäre entsteht. Und das alles sind Mußeräume für mich.
Dann würde ich Sie jetzt gerne abschließend noch fragen, welche Persönlichkeiten haben Sie eigentlich besonders inspiriert und geprägt?
Das ist gar nicht so einfach. Aber ich würde sagen, wer mich sehr stark geprägt hat, ist Donna Haraway, eine amerikanische naturwissenschaftsreflexiv forschende Philosophin. Aber auch immer mit so einem, also ich finde immer, ist ganz schwierig. Also Vorbilder sind für mich immer, an ihnen arbeite ich mich ab. Dann habe ich aber auch wieder Zeiten, wo ich so denke, oh nee, geht gar nicht. Das ist so ganz schwierig. Also da setze ich mich wirklich sehr stark auseinander. Es ist wie fast in einer Familie, wo man das Gefühl hat, man ist sich sehr nah, aber das bringt auch viele Konflikte mit sich. Also so ist es auf jeden Fall mit Donna Haraway gewesen, weil sie mein Denken und akademisches Sein auch sehr stark geprägt hat. Genauso wie auch Rosi Predotti, eine Philosophin, die zum Posthumanismus, also zu fragen, wie können wir eigentlich auch die Menschenrechte erweitern, also mit all dem, was ich jetzt vorhin auch gesagt habe, intersektional, Rasse, Klasse, Geschlecht, auch integrativer denken, auch mehr in Verbindung denken. Also das sind alles Theoretikerinnen, die sehr stark darauf aufmerksam machen, dass wir unglaublich viele Trennungen eingezogen haben in unserer Welt und dass Verbindungen schaffen ein wichtiges Thema ist. Wer mich seit neuestem, ehrlich gesagt, sehr stark beeinflusst, ist auch Bayo Akomovede, ist ein nigerianischer Philosoph, der auch posthumanistisch denkt und sich sehr stark mit diesen genannten Philosophinnen auch auseinandergesetzt hat. Da sehe ich sehr viele Überschneidungen. Also ich würde mal sagen, die drei nenne ich jetzt als erstes.
Und wenn Sie nur ein Buch nennen können, welches würden Sie empfehlen?
Es ist im Moment ein englischsprachiges Buch, aber es heißt Bodies of Water von Astrida Naimanis. Es ist auch eine Posthumanistin und was ich an ihr so grandios finde, ist, dass sie so schön gezeigt hat, wir sind alles Wasserkörper. Das heißt, wir sind zu zwei Drittel Wasser und um uns herum, die Erde ist auch zu zwei Drittel mit Wasser umgeben. Wir küssen uns, damit kommen wir mit unseren Wassern in Austausch. Wir gehen auf Toilette, wir schwitzen. Das heißt, wir sind Körper, die nicht abgeschlossen sind, sondern dadurch, dass wir Wasserkörper sind, in einem ständigen Austauschverhältnis. Und auch da hat sie dann so eine kritische Komponente mit drin. Also einmal eine Komponente, die uns wieder klar macht. Natur, Kultur, kann man das so voneinander trennen? Kann der menschliche Körper sich von seiner Mitwelt so stark unterscheidend generieren? Ja, so vielleicht ist ja auch all das, was in diesem Wasser in uns lebt und kreucht und fleucht, die ganzen Kleinstbakterien, vielleicht sind wir ja nur der Wirt dafür. Also sie dreht mal so ganz schön die Perspektive um, um uns auch so ein bisschen kleiner zu machen, als wir uns immer generieren. Macht aber auch kritisch darauf aufmerksam, zum Beispiel dadurch, dass wir jetzt im Wasser Mini-Kleinstpartikel haben wie Plastik, dass wir das nicht nur, also auch dadurch, dass wir auf Toilette gehen, wieder in die Umwelt bringen, sondern dass es in unserem Körper auch zirkuliert und dass das wiederum Auswirkungen hat. Das heißt, wir sind in einem ständigen Kreislauffluss miteinander verwoben, sowohl mit anderen Lebewesen, mit der Erde. Und was bedeutet das? Und ich finde das gerade in den jetzigen Zeiten wunderbar und macht das, was ich jetzt die ganze Zeit ja auch immer wieder betont habe, so deutlich. Grenzen können wir setzen. Das ist aber immer was sehr, sehr Abstraktes eigentlich. Konkret sind wir sehr verbunden. Konkret ist alles im Fluss. Konkret ist eigentlich, dass wir uns darüber verständigen müssen, was bedeutet es eigentlich, dass wir in einem Verhältnis zu uns selbst, zur Umwelt, zu anderen Menschen stehen und wie wollen wir das leben? Und dann sind wir halt wirklich auch so bei ethischen Fragen. Das ist so.
Dann möchte ich Sie jetzt ganz am Schluss noch fragen, ob Sie von sich aus noch irgendetwas hinzufügen oder sagen möchten.
Ich glaube, ich habe alles gesagt.
Sehr schön, dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses wahnsinnig spannende und ausführliche Gespräch bedanken.
Ja, ich mich auch. Danke.
Wir freuen uns, dass du dir die Zeit zum Zuhören genommen hast. Gerne kannst du uns deine Anregungen, Gedanken oder Wünsche mitteilen. Ausschnitte des Interviews kannst du dir auch als Video auf unserem Narabo-YouTube-Kanal ansehen. Bis zum nächsten Mal.